Herzlich willkommen zu DevRadio hier auf Radio Free FM. Ich bin Matu und unser Thema heute ist FIMES. FIMES ist Kurzform für Find My Stuff und dazu haben wir uns ein paar Gäste eingeladen, die ich herzlich begrüßen möchte. Hier vor mir sitzen nämlich Jens. Hi Jens.
Hi.
Und Pascal. Servus.
Servus.
Und außerdem sind noch mit dabei Hannes.
Hallo.
Und Michi macht heute unsere Technik.
Hallo.
Sehr schön. Ihr könnt auch mitmachen bei der Sendung, zum Beispiel im IRC. Wir sind auf dem Server irc.in-ulm.de, also nochmal irc.in-ulm.de, im Channel Raute Dev Radio. Fehlt da irgendwas? Nee, das reicht, gell? Genau. Ihr könnt uns auch anrufen, falls ihr Lust habt. Wir haben die Telefonnummer 0731 938 6299. Da erreicht ihr uns hier direkt im Studio. Und letztes Mal haben Leute über Twitter mitgemacht, fand ich auch cool. Ich stelle gleich mal meine Twitter-Aktualisierung ein bisschen höher, dass ich die Nachrichten auch rechtzeitig mitbekomme. Dann könnt ihr uns auch einfach tweeten. Unser Twitter-Handle ist @dev_radio. Und dev schreibt man wie immer mit D-E-V. Nicht tot oder so. Wir fangen an mit den News und es gibt erschreckende News aus den USA. Nämlich ist in USA die Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Ich suche mal kurz den Artikel.
Zombie-Apocalypse, nicht Zombie-Apocalypse, sondern Zombie-Apocalypse.
Ach so, da muss ich meinen Twitter-Hashtag ändern. ich muss es mal suchen, wie war denn das? Oje, ist die Tastatur hier laut. Ja, was passiert? Mag das mal jemand zusammenfassen?
Nun ja, es gab verschiedene Incidences, also Zwischenfälle mit verschiedenen Menschen, die sehr komische Dinge getan haben. Zum Beispiel ein Mensch hat irgendwie mitten auf der Straße angefangen, das Gesicht von jemand anderem zu essen und hat sich nicht darum geschert, dass er angeschossen wurde und ja.
Ich kann mal den Artikel vorlesen. Der ist von io9.com. Entsprechend auf Englisch, wir können es ja nachher nochmal kurz zusammenfassen, aber eigentlich war das deine Zusammenfassung schon, aber ich fand den Artikel trotzdem interessant. Und zwar wurde der gepostet in der Kategorie Holy Crap, What the Fuck? Und der Artikel trägt die Überschrift How the Zombie Apocalypse Starts, Naked Attacker Found Eating Man's Face. Und es geht weiter mit A scary bit of news is coming out of Miami this weekend after the city police shot a naked man found eating another man's face. And several circumstances of the story have some people crying zombie. The police were called in yesterday after the attacker was spotted on the MacArthur Causeway off ramp. When the attacker failed to back away at the officer's request, the officer shot the attacker. Now it's one thing to eat another person and it's quite another to eat another person and then continue eating after you've been shot. Witnesses claim the officer fired half a dozen shots before the attacker finally stopped. Ja, und so geht's eine Weile weiter. Auf jeden Fall, also hat eben, es war eben ein nackter Mann, der das Gesicht von einem anderen Mann gegessen hat und die Polizei hat ihn halt dazu aufgefordert aufzuhören und als sie es nicht gemacht haben, haben sie auf ihn geschossen. Und selbst als er von Schüssen getroffen wurde, hat er halt weiter gegessen. Ja.
Unglaublich.
Hinterher kam, dass es nichts Neues ist in Florida, dass solche Sachen kommen. Also in den letzten Wochen gibt es immer wieder so Kuriositäten. Zum Beispiel war da ein anderer Mann, der sich den Bauch aufgeschlitzt hat und die Polizisten mit seinen Eingeweiden beworfen hat. Ja, und dann gab es auch noch einen weiteren Bericht von jemandem, der verhaftet wurde und im Polizeiauto seinen Kopf gegen diese Trennscheibe geschlagen hat, bis er eben ja da irgendwie bis er geblutet hat und seltsame Sachen. Jetzt die Frage, wo das herkommt. Also entweder startet die Zombie-Apokalypse, die Zombie-Pocalypse. Dann würde ich euch empfehlen, nochmal unsere Radiosendung dazu anzuhören, die Zombie-Radiosendung. Weiß jemand auswendig, was für eine Nummer das hat?
Nee, gerade nicht.
Ist egal. Also Death Radio Folge über Zombies, die wäre dann vielleicht ganz ratsam. Ist schon ein paar Jährchen alt. Eine andere Theorie ist, dass irgendeine neue Droge im Umlauf ist, die oder zumindest irgendwie eine gepanschte Droge oder wie auch immer, die zu solchem Verhalten führt. Ja, hat noch jemand interessante News von den letzten zwei Wochen?
Fällt mir jetzt gerade nicht so ein, obwohl, was ich ganz lustig fand, es ist ja gerade dieser neue Superwurm im Umlauf, dieses Fire oder irgendwie sowas heißt.
Flame,
genau. Flame. Und da gab es lustige Kommentare dazu, so Dinge wie, das ist dieser neue Superwurm, der alles kann, programmiert in der Sprache Lua, genauso wie das beliebte Spiel Angry Birds.
Was? Angry Birds ist in Lua geschrieben?
Ja, nahezu jedes Spiel hat Lua-Anteile drin, weil es einfach gut zum Scripting ist, aber das sind halt wieder so Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben.
Okay.
Und auch lustig passend dazu, anscheinend hat Obama die Stuxnet auf die Iraner gehetzt. Oder das war wohl ein Programm, das schon Bush angefangen hat und Obama hat es übernommen. Es gibt aber Vermutungen, dass das vielleicht auch einfach nur Wahlkampf ist.
Ja, das habe ich auch schon gelesen. Ich weiß nicht, ob das so toll ist irgendwie für einen Wahlkampf.
Also ja, doch, weil es die ganzen nicht radikalen, aber ein bisschen irgendwie so konservativeren Leute bei der Stange hält. So, er ist nicht so ein Schwächling, der nichts gegen Iran tut und so.
Die Politik ist doch furchtbar.
Ja.
Naja, ich würde sagen, wir machen... Ja, Michi möchte was sagen.
Ja, ich habe auch noch News. Auf Kickstarter hat die Sängerin Amanda Palmer für ihr neues Album, das sie eigentlich selber vermarkten wollte, ungefähr, weiß nicht, sie wollte, glaube ich, 100.000 US-Dollar und hat letztendlich über 1 Million US-Dollar zusammengesammelt bekommen. Was ich ziemlich interessant finde im Hinblick auf, wie sich die Musikindustrie gerade ändert und dass es eben durchaus möglich ist für Musiker, sich so auf Crowdfunding zu verlassen.
Ja, zu Kickstarter auch noch. Es gibt das ein Stück von Beethoven, eine spezielle Art von Variationen, hat eine Japanerin oder Chinesin eingespielt und sie wollten 15.000, glaube ich, und haben irgendwie 30.000 bekommen und das ist unter CC0 veröffentlicht worden.
Voll gut. Oh, sehr geil. Public Domain also,
ne? Ja, Public Domain, Aufzeichnung und den Notensatz. Die haben den Notensatz in MuseScore gemacht, MuseScore, und haben das dann auch alles veröffentlicht. Und was auch gerade noch war, natürlich die Facebook-Aktie.
Die erst in den Keller gegangen ist und dann ist sie, glaube ich, wieder gestiegen, oder wie war das?
Sie ist im Keller geblieben.
Sie ist im Keller geblieben. Eigentlich ist sie da unten geblieben. So ein bisschen wie die Telekom-Aktie auch mal. So, alle kaufen es, weil sie denken, das ist ganz toll und dann stürzt sie ab.
Also gut. Noch mehr News? Nö. Gut, dann machen wir vielleicht ein paar Minuten Musik und der erste Song ist von, keine Ahnung, Michi, gib mir mal den Zettel bitte, der da hinten liegt. Sehr schön. Der erste Song wäre Stephen Dunstan, Move a Little Closer, und anschließend widmen wir uns unserem eigentlichen Thema heute, das da heißt Find My Stuff.
Move a little closer. To me. Move a little closer. Skin on skin, come on in. Thank you.
know you've been wounded by your best friend and by strangers, and you think it's dangerous falling so soon. There ain't no place safer in this cold world.
Und hier ist wieder Def Radio. Jetzt geht's los mit unserem eigentlichen Thema, mit unseren Gästen Jens und Pascal. Pascal, wie soll man dich nennen? Pasi, Pascal?
Bitte Pascal.
Pasi,
jetzt.
Hasi.
Danke. Jetzt weiß es die Welt.
Der ist auch gut so. Ist doch auch schön und süß und so. Ihr habt Falms gemacht zusammen mit Steffen, der heute nicht da ist, den wir aber vielleicht nachher noch per Telefon erreichen werden.
Hoffentlich.
Ihr habt ja Falms, Find My Stuff gemacht. Wenn ihr das kurz in wenigen Sätzen abreißen müsstet, was das ist, wie würdet ihr es beschreiben?
Er ist im Endeffekt eine Search Engine für all deine täglichen Gegenstände, die du verlieren könntest. Wir haben versucht, in dem Projekt zu realisieren, dass die Leute ihre Sachen, die sie täglich vergessen oder verlieren, suchen können und dadurch halt natürlich sehr viel Zeit sparen können. Ich denke, das ist so im Endeffekt Google für deine eigenen Objekte wie Handy, Schlüssel und so weiter.
Okay. Ja, was man ständig verliert. Ich habe ein paar Leuten schon von dieser Radiosendung erzählt und alle haben gesagt, so, boah, das habe ich schon immer gebraucht. Das haben sich bestimmt schon viele Leute mal gedacht. Naja. Wie genau das funktioniert, wie das aussieht und so, darüber werden wir uns heute ausführlich unterhalten. In was für einem Rahmen ist das denn entstanden eigentlich? Wo kommt das her? Wie kommt es dazu, dass ihr das Projekt gemacht habt?
Es gibt an der Uni hier in Ulm eben eine entsprechende Vorlesung und ein dazu passendes Projekt. Und in dem Rahmen ist es im Prinzip entstanden. Also wir haben uns als Team im Prinzip in dieses Projekt reingesetzt und haben uns von vornherein mit den Betreuern ganz gut verstanden. Und es hieß eben, okay Leute, sucht euch ein eigenes Thema aus und es soll eben in dieses Ubiquitous Computing reinpassen. Und ich erinnere mich noch ganz gut, wir haben uns dann in einer Skype-Konferenz zusammengetroffen und haben ein bisschen gequatscht und haben halt überlegt, was braucht die Welt, was brauchen wir? Und irgendwie ist uns dann so die Idee aufgekommen, indem wir im Prinzip uns selber betrachtet haben und uns so überlegt haben, okay, wo ist irgendwie noch so Bedarf da? Und Steff ist jetzt auch einer von den Kandidaten, der häufiger mal was verliert, genauso wie meine Wenigkeit. Und uns ist dann einfach, ist einfach die Idee standen, okay, komm, wir bauen irgendwas, wir wollen irgendwas umsetzen, damit du deine Gegenstände, die du verlierst, dein ganzes Zeug, dein Kram recht schnell wiederfindest. Weil ich meine, wer kennt diese Situation nicht irgendwie, man muss schnell zum Bus rennen oder man hat noch irgendwo ein wichtiges Treffen und keine Ahnung, man findet sein Portemonnaie nicht oder seinen Schlüssel oder sein Studentenausweis, wie auch immer. Und fängt dann an, die ganze Wohnung auf den Kopf zu stellen. Und wenn es da eben ein System gäbe, das du einfach nur nutzt und das dir sofort sagt, hey, dein Schlüssel liegt hier in der obersten Schublade, mach die einfach auf und hol's raus, dann wäre das eine super schicke Geschichte. Und das war im Prinzip unsere Grundidee.
Okay, da hast du Ubiquitous Computing genannt und die Vorlesung heißt ja Mobile and Ubiquitous Computing.
Genau, ja.
Was ist das überhaupt?
Ja, also Ubiquitous Computing, weiß nicht wie, also da geht's, es geht im Prinzip in die Richtung, dass Computer überall einfach sind, ja, und dass man sich vielleicht auch der Benutzung von einem Computer gar nicht mehr so bewusst ist. Also wenn man das auf Wikipedia oder irgendwie sowas mal nachschlägt, ist es eigentlich schon ganz gut definiert, das Ubiquitous Computing an sich zumindest. Also allgegenwärtiges, ubiquitäres Rechnen, ja. Und das ist eben ein großer Teil dieser Vorlesung und der Hauptteil im Prinzip unseres Projekts damals gewesen oder immer noch. Wir arbeiten ja immer noch an dem Projekt.
Wie lange geht denn das, so ein Projekt überhaupt?
Also das Projekt bei denen ging jetzt über ein Jahr, also zwei Semester. Wir haben im ersten Semester angefangen mit Planung und viel Related Work lesen, also was gibt es überhaupt schon und was für Systeme gibt es, die man eventuell noch verbessern könnte oder was haben Leute für Schwachstellen entdeckt oder wo gibt es noch Probleme. Das ist im Prinzip das, was man im ersten Semester macht. Natürlich reift die Idee auch noch in dem ersten Semester. Ich meine, von unserer anfänglichen Skype-Idee bis zur letztendlichen Umsetzung war noch viel Arbeit. Also es waren am Anfang viele Hirngespinste, sage ich jetzt mal, die wir eben noch konkretisieren mussten und ausarbeiten mussten. Und also im ersten Semester reine Planung, im zweiten Semester ist dann eben die reine Umsetzung. Und die Zeit braucht man auch gut. Also wir mussten am Schluss ganz schön Gas geben. Vor allem, also nur mit dem Umsetzen des Projektes ist es nicht getan. Man braucht natürlich noch eine Dokumentation. Ein Video wollten die Jungs bei uns noch haben, eine genaue Anleitung, wie man das System wieder in Betrieb nimmt. Also da ist noch ein ganz schöner Rattenschwanz mit dran.
Ja, ihr habt, als ihr euch über Skype unterhalten habt, habt ihr da euch dann sofort für das Thema entschieden? Gab es da noch andere Ideen, die ihr eventuell machen wolltet? Oder kennt ihr vielleicht noch andere Projekte, die irgendwie interessant sind?
Also das nicht wirklich. Wir hatten uns ja über Skype getroffen. Vielleicht sagt man das mal kurz. Ich war zu der Zeit in Schweden. Das heißt, das lief im Endeffekt. Jens und Steffen waren hier in Ulm und waren mit den Jungs auch immer beschäftigt. Und ich wurde per Skype zugeschaltet in den Konferenzraum. War am Anfang relativ komische Situation, aber es hat sich dann gegeben. Und wir haben halt dann immer über E-Mails und über Skype Kontakt gehalten und gemeinsam gearbeitet. Aber die Idee ist im Endeffekt so gereift über die ersten Wochen, aber wir hatten eigentlich schon die Grundidee bestand. Wir haben es halt dann verfeinert und immer weiter feingranularer aufgebaut. Also was soll gehen, wie soll es gehen? Und insbesondere am Anfang hatten wir halt sehr viele Ideen, die wir jetzt gar nicht in der kurzen Zeit umbauen konnten oder implementieren konnten. Deswegen ist das Projekt auch eigentlich immer noch erweiterbar. Aber sonst haben wir eigentlich nicht irgendwie noch in andere Richtungen oder komplett andere Ideen verfolgt.
Es gibt ja die Vorlesung und dann gibt es dieses zweisemestrige Projekt. Da gab es bestimmt noch andere Gruppen außer euch. Was haben die so für Ideen gehabt?
Da muss ich dich leider enttäuschen. Also in dem letzten Jahr, wo wir es gemacht haben, waren wir in der Tat die einzige Gruppe.
Okay.
Beim ersten Treffen waren noch ein paar Leutchen dabei, zwei oder drei, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, die dann allerdings abgesprungen sind. Wahrscheinlich auch, weil Personalmangel im Prinzip geherrscht hat, sprich saßen vielleicht fünf Leute drin oder sechs und wir waren ja zu dritt im Prinzip schon ein Team und haben dann auch noch einen vierten Mann gehabt, der dann nach einem halben Jahr abgesprungen ist. Aber für die zwei übrig gebliebenen, also das war einfach zu wenig Manpower für so ein Projekt, weil man sollte da schon mindestens zu dritt oder zu viert rangehen, weil es wird ja auch einiges erwartet.
Interessant, ich dachte immer, die Vorlesung sei so überlaufen, oder das Projekt.
Ja, ich denke, das hing irgendwie damit zusammen, dass wir eigentlich recht früh dran waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau.
Also ich habe es ja, weiß gar nicht, darf man das laut sagen, ich habe es ja eigentlich in meinem letzten Bachelorsemester gemacht, den ersten Teil des Projekts. Ja, eigentlich ist es ja im Master erst vorgesehen. Und es gab zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viele Masterstudenten, und die da waren, haben sich im ersten Semester einfach noch nicht fürs Projekt interessiert. Ich meine, die meisten fangen ja damit im zweiten Semester an.
Genau, und ich weiß halt aus einigen Quellen, dass halt in diesem Jahr im Endeffekt das Projekt sehr gut besucht ist. Es gibt jetzt anscheinend 3 Gruppen A4 Leute, und das ist eigentlich auch die Maximalbelastung für das Projekt. Also sprich, dieses Jahr gibt es viele neue Projekte, und wir können gespannt sein, was uns dann nächstes Jahr erwartet.
Okay. Ja gut, dann haben wir also keine Beispiele für Projekte. Also mir fällt jetzt auch keins ein von den alten oder so.
Ah,
also,
doch, klar. Also. Wenn ich da was erwähnen darf. Also es gab MAMF. Ich weiß nicht, natürlich, ob sich noch jemand an MAMF erinnert.
Ja, wir hatten eine Radiosendung dazu.
Ah ja, fantastisch. Dann
ja. Stimmt, das war auch im Ubiquitous Computing.
Genau, die kochenden Männer.
Ja, MAMF war die Sendung, in der Küche zu unterstützen. Also praktisch, ich muss den Herd nicht mehr per Hand steuern, sondern der Herd weiß, was ich auf ihm koche, und stellt entsprechend seine Dauer und
Temperatur
ein. Genau.
Genau, das Rezept wird angezeigt, wo ich gerade bin, was noch irgendwie hinzugefügt werden muss, was schon drin ist. Und
Diretto ist nochmal so ein Projekt, kam wohl auch aus dem Ubicomp.
Genau, Diretto auf jeden Fall.
Benjamin Erb, der auch schon zweimal, glaube ich, hier war. Über Diretto haben wir hier noch nicht gesprochen. Weiß nicht, ob wir das nochmal machen oder ob das Projekt jetzt dann so langsam verabschiedet wurde, aber...
Na, da müsst ihr euch beeilen. Ich glaube, der gute Mann hat doch jetzt seine Diplomarbeit abgegeben.
Ich habe auch gehört, der Server wurde abgeschaltet.
Das waren wir.
Ah ja, genau.
Also wie gesagt, bei Benny müsst ihr euch, glaube ich, beeilen. Ich weiß nicht, wie lange der noch hier ist, wenn ihr da noch
was... Ja, Benny arbeitet ja jetzt hier. Der ist nächstes Jahr Übungsleiter mit uns zusammen.
Okay.
Ja. Gut. Ja, wie war dann euer Ansatz zu entwickeln? Habt ihr dann gleich drauf losgebaut und programmiert? Oder wurde es akribisch geplant?
Also selbstverständlich haben wir das Ganze akribisch geplant, ja.
Also ihr habt ja schon anklingen lassen, dass das erste Semester für die Planung da war und das zweite für die Realisierung. Entsprechend waren wir wahrscheinlich vom Projekt her gezwungen, das so zu machen.
Ja, wir waren auf der einen Seite natürlich gezwungen, an dieser Stelle einfach mal Dank an unsere Betreuer, die uns da immer schön in den Hintern getreten haben. Aber ich weiß nicht, also wer schon größere IT-Projekte, naja, größer kann man jetzt nicht sagen, ja, etwas größere IT-Projekte irgendwie umgesetzt hat, der weiß, dass so eine Planungsphase am Anfang eigentlich unabdingbar ist. Wir haben uns, wie gesagt, das komplette erste Semester, nachdem wir eben diese Idee hatten, die so nach 2-3 Wochen ungefähr so grob stand, haben wir uns dann wieder mit unseren Betreuern getroffen. Wir hatten so 14-tägige Treffen ungefähr, haben dann die Idee weiter ausgearbeitet, haben dann eben Feedback von denen gesammelt. Die Betreuer haben in der Hinsicht natürlich einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung, auch was dieses wissenschaftliche Arbeiten angeht. Und die haben uns in der Richtung dann sehr unterstützt. Wir haben viel sogenannte Related Work gelesen, also Arbeiten, die in unserem Gebiet da einfach sind und die uns vielleicht helfen, eventuelle Probleme oder irgendwie sowas schon vorher ausfindig zu machen. Also wir haben wirklich das komplette erste Semester für die Planung und für die Ausarbeitung der Idee gebraucht. Ich meine, wir haben ja dann auch eine Technologie gebraucht oder Technologien gebraucht, und da muss man sich natürlich auch erstmal einlesen, also und sich klar werden, was braucht man und eignet sich die Technologie, die ich jetzt vielleicht kenne, oder muss ich erstmal irgendwie noch weiter recherchieren und gucken, ob ich Technologien finde, die vielleicht noch besser drauf passen. Und dann ein ganz großes, heikles Thema ist natürlich auch immer das Budget. Ja, also man kriegt viele verschiedene Technologien, die dann verschiedenste ISO-Normen erfüllen und von was weiß ich wem alles zertifiziert sind, dass die Dinger super funktionieren, kosten dann halt auch einfach mal 10.000 Euro. Ja, und das ist dann irgendwie auch schon der Studentenpreis. Also, und das sprengt natürlich den Rahmen total. Und
wer finanziert das denn?
Finanzieren tut, soweit ich weiß, das Institut. Und Pascal natürlich.
Genau. Also ich bin eindeutig Privatinvestor in das Projekt. Ich habe damals Schrumpflitze und Kabelbinder gekauft für 2,75 Euro. Somit bin ich ja erster und einziger Privatinvestor.
Da habe ich vielleicht noch gleich irgendwie eine Anfrage an dich. Möchtest du nicht unser Projekt hier auch sponsern? Ich möchte nämlich nächstes Semester auch oder nächstes Jahr auch dieses Projekt.
Ja, ich bin für Schrumpflitze und Kabelbinder immer zu haben.
Hast du doch noch übrig, oder?
Natürlich.
Ja, wie hat sich denn die Idee so entwickelt? Worüber habt ihr euch geeinigt im ersten Semester, als ihr es gemacht habt?
Wie meinst du?
Ja, ihr hattet die Idee, du hast schon gesagt, wir wollen Sachen finden und so, aber es gab ja bestimmt viel zu entscheiden. Ja, wie hat es auszusehen? Was soll das können? Wie weit soll es funktionieren?
Okay, also das war eigentlich ein kreativer Prozess, der halt wirklich im Endeffekt über das komplette erste Semester sich vollstreckt hat. Und es kommen halt dann immer an speziellen Orten, wie man halt so ist. Meinetwegen unter der Dusche kommt dann eine Wahnsinnsidee und dann wird die erstmal notiert und im Hinterkopf behalten und dann mit den anderen Projektmitgliedern besprochen und weiter verfeinert. Wir hatten zum Beispiel noch die Idee, so ein Check-in-Check-out-Terminal zu bauen, sprich, wenn du dein Haus verlässt und zur Uni rennst und jetzt meinetwegen deinen Schlüssel, deinen Studentenausweis dabei hast, aber dein Notebook irgendwie noch rumliegt auf dem Schreibtisch, dann blinkt an der Tür eine Lampe auf oder ein Display und sagt, hey, du willst doch zur Uni gehen, du hast dein Notebook nicht dabei. Und das spart dir natürlich unendlich viel Zeit, weil du nicht nochmal von der Uni zurück musst, nach Hause dein Notebook holst und wieder zurückrennst. Das war so eine Idee, aber wie schon angesprochen, es hat einfach dann später zum einen die Zeit gefehlt und auch finanziell waren wir dann halt schon schnell am Limit, weil wir halt doch sehr viele Hardware kaufen mussten. Das war jetzt nur so ein kleines Beispiel.
Das wäre voll gut. Ich habe heute nämlich den Schlüssel fürs Radiostudio vergessen, ja, genau, als ich losgelaufen bin.
Genau solche Geschichten. Gestern ist es mir auch passiert. Ich bin an die Uni hoch, wir sind wieder ein bisschen auf dem Boden rumgerobbt, was symptomatisch ist für dieses Projekt, weil... Und ich hatte dann Panzertape vergessen, was auch für uns immer sehr hilfreich und wichtig war. Da war ich auch eine halbe Stunde unterwegs. Es hat mir keiner vorher mich gewarnt. Hey, du brauchst heute Panzertape. Aber es wäre natürlich sehr hilfreich gewesen.
Was wolltet ihr dann haben? Also was kam raus nach diesem ersten Semester? Was muss in dieses Projekt rein?
Ja, wir wollten auf jeden Fall eben einen Webservice haben, der über verschiedenste Oberflächen ansprechbar ist. Also Web ist ja heutzutage fast überall verfügbar, also von überall im Prinzip ansprechbar ist, wo ich in der Lage bin, bei mir zu Hause Gegenstände zu lokalisieren. Und zwar, was ja bei uns noch recht, oder was bei uns ein ausschlaggebendes Merkmal im Prinzip ist, wir wollen keine absolute Lokalisierung, das heißt, wir haben nicht angefangen irgendwie mit Koordinaten 9,5 Grad, 7 Ost, Südost und keine Ahnung, sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen relative Positionierungen, also Positionsangaben, mit dem normaler Benutzer eben auch was anfangen kann. Das heißt, wenn dein System dir sagt, hey, dein gesuchter Gegenstand liegt irgendwie rechts von deinem Bett und zwar irgendwie da zwischen deinem Schreibtisch und deinem Bett, dann ist es für den Nutzer auf jeden Fall deutlich sinnvoller und deutlich hilfreicher auch als eine Koordinate oder auch irgendwie eine Markierung auf irgendeiner Map oder irgendwie sowas. Ja. Das war im Prinzip so das Hauptaugenmerk. Diese Geschichte, was Pascal eben erzählt hat mit dem Schalter, haben wir dann leider verworfen, beziehungsweise aus dem Must-Haves, sage ich mal, rausgenommen, weil, wie gesagt, uns ein Mann abgesprungen ist. Aber diese relative Positionierung, das war auf jeden Fall ein Hauptaugenmerk und auch diese leichte Erweiterbarkeit. Ja, also wir haben eben Möbel mit unserem System ausgestattet. Und es war uns auch sehr wichtig, dass eben, wenn der Nutzer noch weitere Möbel kauft, die recht leicht in unser System integrieren kann. Also die Möbel wurden ja bei uns genutzt zur Lokalisierung. Also du hast mehrere Möbel in deiner Wohnung, ja, Überraschung, hat ja eigentlich jeder von uns. Und in dieser...
Außer Michi.
Außer Michi, okay. dann kannst du das System leider wahrscheinlich nicht nutzen.
Aber der kann es ja in seine Tür einbauen oder ins Fenster oder
so. Ja, aber ich meine, mit weniger Möbeln, dann verlierst du dein Zeug auch nicht so häufig, oder? Ich meine,
das liegt alles überall rum.
Oh Gott, okay. Das ist totale Chaos.
Ja, also ich habe mit Absicht nicht so viele Sachen, damit ich Sachen nicht verliere. Ich möchte mich auf Minimum beschränken.
Okay, ja.
Ich habe ein Bett und eine Kiste und einen Rucksack, einen großen.
Und einen total schicken Stuhl.
Das stimmt. Ja, und der Rest liegt überall in deinem Zimmer rum.
Ja gut, also da muss ich dich enttäuschen. Also für unser System braucht man dann irgendwie schon Möbel, wo eben unsere Hardware drin verbaut ist. Und desto mehr Möbel man dann einfach hat, desto genauer wird die Lokalisierung auch, weil man die Möbel im Prinzip als Referenzpunkte benutzt. Und
ja, aber wenn du ein Möbelstück hast, dann kannst du vielleicht noch die vier Ecken des Raums nehmen und dann hast du auch schon einiges, was du damit machen kannst, oder?
Ja, also ich meine, du könntest es natürlich auch irgendwie noch in den Raum an sich irgendwie einbauen. Wir haben uns aber erstmal auf diese Möbelstücke beschränkt. Und eben...
Er ist am einfachsten und am besten nachrüstbar.
Genau, ja. Und eben auch darauf hingehend ausgelegt, dass du, wenn du dir jetzt ein neues Möbelstück kaufst, kein IT-Experte sein musst, um dieses Möbelstück in dein System reinzubringen. Also, dass es eben auch als Referenzpunkt genutzt wird, sondern...
Da einfach mal kurz erwähnt, Plug and Play.
Dankeschön.
Ich denke, das ist das, was du suchst.
Ja, darauf läuft es im Prinzip eben hinaus. Ja, also, dass du das neue Möbelstück, wenn es jetzt von Ikea ist, eine halbe Stunde lang aufbaust, irgendwo hinstellst und auf einen Knopf drückst am Möbelstück und es läuft. Ja.
Gibt es schon, habt ihr irgendwas gefunden in diese Richtung, was es schon gibt?
Ja. Also genau, bei unserer Suche in der Related Work, gab es einige Konzepte, vielleicht sei da was von den Japanern, glaube ich, war es erwähnt, war eine Tischdecke im Endeffekt, die man auf den Tisch legen konnte, die dann mit RFID-Technologie ausgerüstet war und dort konnte man auf dann dieser Tischdecke Gegenstände lokalisieren, was aber natürlich weit, weit weg war von dem, was wir jetzt gemacht haben, weil wir ja im Endeffekt eine allübergreifende Suchengine gebaut haben, sprich die halt erweiterbar ist und wenn man sie halt mit wenn man genug Geld hat und genug Möbelstücke kauft, das natürlich in seinem kompletten Haus nutzen könnte oder gegebenenfalls auch an der Universität komplett und man seinen Schlüssel überall dort lokalisieren könnte.
Wolltest du gerade noch?
Ja, also wir haben auch noch ein anderes System gefunden, was auch eine ganz, ganz witzige Idee verfolgt hat und zwar auch Gegenstände lokalisieren innerhalb eines Raums, aber eben mit dem Feedback oder der Gegenstand sollte dann, wenn er denn vom System gefunden wurde, von einem Spot, der an der Decke hing, im Prinzip angeleuchtet werden. Ja, also man hat seinen Gegenstand wie auch immer gesucht und dann hatte man oben an der Decke eben einen Scheinwerfer und dieser Scheinwerfer hat sich dann, der war eben dreh- und schwenkbar und alles und der hat sich dann dahin gedreht, wo dieser Gegenstand lokalisiert werden konnte und hat ihn dann angeleuchtet. Ja, es ist von der Idee her auch in der Theorie zumindest irgendwie witzig und ich glaube, die Jungs haben das auch umgesetzt und waren auch recht zufrieden. Hat natürlich auch viele Schwächen. Also wenn da jetzt irgendwie ein Schrank im Weg ist, dann leuchtet die Lampe natürlich irgendwie den Schrank an. Ja, und dabei ist das Teil vielleicht irgendwie dahinter. Und oder ich brauche dann mehrere dreh- und schwenkbare Lampen in meinem Zimmer. Also von der Idee her auf jeden Fall witzig, haben wir auch gelesen und war auch interessant zu lesen. Aber auch noch recht weit entfernt eigentlich von unserem System.
Genau. Aber euer System wäre durch so einen Scheinwerfer doch erweiterbar, oder? Nach dem, was ich bisher gehört habe.
Durchaus, aber das Problem ist ja, dass manche Konzepte ja, wie gesagt, auf diese genauen Lokalisierungen und Koordinaten aus sind und man dann natürlich danach den Scheinwerfer jetzt zum Beispiel ausrichten könnte. Unser Projekt natürlich abgegrenzt davon nur relative Positionen ausgibt, also zwischen, wie schon vorhin erwähnt, Bett und Schreibtisch. Natürlich könnte man dort dann den Scheinwerfer hinleuchten lassen, aber das Tolle ist natürlich auch, dass wir völlig unabhängig von der räumlichen Gegebenheit sind und keine Karte benötigen. Also wir können die Möbelstücke direkt in den Raum reinstellen und müssen nicht irgendwie noch dem System sagen, hey, dein Möbelstück steht jetzt an dir und der Wand. sondern das funktioniert alles dem Plug-and-Play-Gedanken nach automatisch.
Dann kann ich meine Möbel also auch umstellen und das System wird nicht verwirrt dadurch.
Richtig. Die Möglichkeit ist dir gegeben. Wir haben natürlich, der Gedanke kam uns auch recht spät, also wir als Männer bauen unsere Möbel eigentlich einmal auf und lassen das Zeug dann da ewig stehen. Aber wir haben natürlich auch an den Gedanken oder den Gedanken verfolgt. Und die Möbel, also bei uns hieß es im Prinzip, die messen sich ein, ja, damit sie eben immer wissen, wie sie zueinander stehen. Das ist ja das, was das jeweilige Möbelstück im Prinzip interessiert. Also steht jetzt meine rechte Seite zur rechten Seite von dem anderen Möbelstück oder schaut es mich genau an oder wie auch immer. Also die Möbel messen sich im Prinzip regelmäßig ein.
Das muss dann aber trotzdem vernetzt sein, oder? Auch wenn sie erstmal nicht, wenn ihr nicht vorgeben müsst, wo sie stehen.
Genau, also die Möbel sind schon vernetzt. Also wir kommunizieren zum einen über WLAN, ja, einfach aus dem einfachen Grund, weil es weit verbreitet ist, kostengünstig ist und irgendwie auch schon jeder hat. Ich meine, auch ihr hier im Studio habt WLAN, selbstverständlich. Das war für uns mit der Grund im Prinzip da auf WLAN zu setzen und die Möbel sind untereinander auch vernetzt, aber eben mit einer anderen Technologie. Ich denke, da kommen wir dann wahrscheinlich später nochmal drauf.
Ja, Technologie. Was für Technologien kamen denn bei euch in Betracht? Was habt ihr euch angeschaut? Und was braucht man überhaupt für verschiedene Sachen? Weil du hast jetzt WLAN schon gesagt, aber mit WLAN kann man nicht unbedingt bestimmen, wo was liegt, vermute ich. Also vielleicht geht's, aber...
Ja, schlecht.
Ja.
Genau, also wir haben ja in der Related Work uns verschiedene Konzepte angeschaut und Technologien und solche Geschichten waren für uns eigentlich auch Neuland. Also wie programmiert man jetzt Mikrocontroller? Wir wollten ja nicht überall jetzt in jedes Möbelstück einen riesen PC reinhängen.
Du musst dazu sagen, dass wir Medieninformatiker sind.
Ah, genau. Ja, genau. Wir sind Medieninformatiker. Wir hatten noch nie wirklich einen Controller in der Hand und wir sind auch alle so durch die technische Informatik gerade so durchgerutscht.
Ja, das war jetzt eine Lüge.
Das kommentiere ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, genau, haben wir uns da erstmal eingelesen, was gibt es, wie kann man sowas überhaupt durchführen und gab halt dann verschiedene Projekte, einige natürlich viel zu teuer, die was dann in die Zehntausende reingehende UV-Sense sei da genannt, die ein komplettes Framework da zur Verfügung stellen, wo dann aber auch Objekte lokalisiert werden können, aber auch wieder nur mit Koordinaten. Wir haben uns dann im Laufe der Zeit, sind wir auf die Arduino-Plattform gestoßen, die zum einen kostengünstig ist und zum anderen relativ einfach programmiert werden kann. Insbesondere für uns Medieninformatiker eine klasse Sache. Man steckt einfach das USB-Kabel rein, drückt auf den Play-Button und es geht nicht. Sehr oft. Wir hatten da des Öfteren schwer zu kämpfen. Das ist im Endeffekt die Grundform, also die Arduino-Plattform. Darauf gesetzt ist dann Xbee genannt, für die Kommunikation zwischen den Möbelstücken zum einen und zwischen den Möbelstücken und den Objekten, die man suchen möchte oder beziehungsweise lokalisieren möchte, die kommunizieren über Xbee. Und dann als dritte Technologie sei noch RFID genannt, das haben wir eingesetzt, um in Möbelstücken zum Beispiel zu suchen, also in Schubladen oder auf Tischplatten oder in Regalböden, weil die zum einen keine Energie bedarf genau, also die Antenne ist ja an einem Ort und an diesem Ort ist dann auch das Objekt, wenn man den Tag, mit dem das zu suchende Objekt auszurüsten ist, gefunden werden kann.
Das sind jetzt doch einige Begriffe, von denen ich nicht genau weiß, ob das alle kennen. WLAN sollte, denke ich, bekannt sein.
Denke ich auch,
ja. Xbee habe ich bei euch zum ersten Mal gehört. Also Xbee, ja, ist ja das Zigbee.
Genau.
Der Zigbee-Standard.
Genau. Da bist du ja schon ganz gut informiert. Xbee ist quasi der Name für Arduino Zigbee-Module. Die werden einfach nur unter diesem Namen verkauft. Und wie du schon gesagt hast, das ist eben der Zigbee-Standard IEEE 802.15.4. Ja. Aber dann lass ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Also irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. Und das läuft im Prinzip in Richtung Mesh Network. Ja, also es ist ja, ursprünglich gedacht im Prinzip für Sensornetzwerke, ja. Also dieses Zigbee-Netzwerk an sich hat eine recht hohe Robustheit. Das heißt, wenn da mal ein Node, also ein Modul im Prinzip ausfällt, dann ist nicht das Netzwerk tot oder irgendwie sowas, ja, sondern dann sucht sich das Netzwerk eben eine andere Route, um weiter kommunizieren zu können. Die Module sind stromsparend, sehr stromsparend. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar noch stromsparender als Bluetooth. Und das ist ja eigentlich auch schon ziemlich stromsparend. Jetzt habe ich es 5-mal gesagt.
Sind die nicht auch stromsparend?
Ja, genau. Also sie sind,
haben die nicht auch einen Sleep-Modus, in dem sie gar keinen Strom verbrauchen?
Ja, gar keinen wäre übertrieben, aber sie brauchen auf jeden Fall extrem, extrem wenig Strom. Ja. Sie sind recht klein, ja, Euro-Münzen groß im Prinzip oder vielleicht 2 Euro-Münzen groß, die Module. Sie sind recht kostengünstig, also wir können ja ruhig Zahlen nennen. Ich glaube, wir haben für so ein Zigbee-Modul, also nur für das Zigbee-Modul rund 25 Euro.
Ich glaube, es waren ja knapp 20 Euro.
Oder sogar noch ein bisschen günstiger, das haben wir ungefähr hinlegen müssen. Was selbst bei unserem Budget doch noch im Rahmen war, ja, also haben wir natürlich auch mehrere gebraucht und gekauft.
Im Gegensatz zu 10.000 schon, aber...
Eher richtig.
Und wenn man bedenkt, dass man Mikrocontroller für 50 Cent bekommt, dann...
Eher richtig.
Aber vielleicht wird es ja mal auch noch billiger.
Bei den Mikrocontrollern haben wir eben einfach die bequemere Variante genommen, einfach aus dem Grund, weil wir gedacht haben, dass uns auch dann einfach ein bisschen die Zeit wegläuft, wenn wir uns noch lange damit beschäftigen, weil wir haben Mikrocontroller-Programmierung haben wir an sich nicht im Studium. Also.
Die bequeme Variante wäre Arduino?
Die bequeme Variante war bei uns genau dann Arduino.
Und Arduino ist was?
Ja, Arduino ist einfach eine Hardware-Plattform. Also speziell sage ich jetzt mal, also alles Open Source, ja, man kann sich die Sachen im Prinzip auch selber nachlöten. Es gibt diese Steckpläne und Schaltpläne und alles gibt es frei im Netz zugänglich, kann man sich auch selber bauen, wenn man die Muße und das Talent hat. Wir haben uns das im Prinzip gekauft. Es sind, glaube ich, Italiener gewesen, oder?
Genau, sind Italiener. Wir haben aber in Spanien bestellt.
Ja, viele Leute benutzen ja den Arduino, um unterschiedlichste Sachen zu machen. Bei Künstlern ist es wohl ziemlich beliebt.
Ne? Genau, und ich meine, allein das spricht ja schon dafür, dass es wohl recht einfach zu handhaben ist.
Ja, was kann es denn? Es hat einen Mikrocontroller, den man programmieren kann, und es hat halt Sachen, um die man das erweitern kann. Also es ist ein Mini-Rechner, um Sachen zu steuern.
Genau, es hat ein ATmega 328, falls das jemandem was sagt, als Mikrocontroller, den wir dann programmieren konnten, ganz bequem über die serielle Schnittstelle bzw. ein USB. Es wird einem eine kleine SDK mitgeliefert, indem man dann programmieren kann, verschiedene Libraries schon für Einlesen, Auslesen, Speichern und so weiter. Man hat dann verschiedene digitale und analoge Eingänge, die wir dann genutzt haben, um zum einen dann zum Beispiel mit Xbee zu kommunizieren oder Schalter zu realisieren oder Lampen ein- und auszuschalten. Also dafür haben wir das halt grundsätzlich genutzt.
War das dann das Einzige, was ihr programmieren musstet? Nee, den Server musstet ihr auch noch schreiben, oder?
Ja, ja klar. Also wir haben noch den Server programmiert.
Wo war noch Programmierarbeit?
In der Schnittstelle. Genau. Und dann natürlich die Schnittstelle. Wir mussten leider darauf zurückgreifen, zwischen den Arduino-Geräten gab es halt keine WLAN-Verbindung. Das heißt, damit die Arduino-Geräte mit dem Zigbee und dem RFID mit dem Server kommunizieren mussten, brauchten wir dann noch eine Schnittstelle zu einem WLAN-Modul, wo wir dann einfach einen Linux-Rechner genommen haben. Und da auf dem Linux-Rechner lief dann auch noch ganz minimalistische Software, die im Endeffekt die serielle Schnittstelle eingelesen hat, den Befehl verarbeitet hat, was soll ich jetzt tun? Also sprich, sucht jemand was oder soll ich eine Lampe einschalten? Und das dann im Endeffekt an den Server weitergeleitet hat.
Ja, also nochmal für alle, die jetzt schon ein bisschen verwirrt sind. Wir haben im Prinzip jedes Möbelstück, das wir haben, hat zum einen eine WLAN-Schnittstelle, mit der es eben über große Distanzen oder recht große Distanzen mit dem System kommunizieren kann. Es sind Zigbee-Module in diesem Möbelstück drin, und zwar je nachdem, wie das Möbelstück eben aufgebaut ist. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Möbelstück typischerweise an der Wand steht, wie eine Kommode oder irgendwie sowas, dann hat die eben drei Antennen und dementsprechend auch drei Zigbee-Module, rechts, links, vorne. Und diese Zigbee-Module, die da drin sind, sind eben zusammengeschaltet worden und dann eben noch mit dieser WLAN-Schnittstelle im Prinzip verbunden worden, die dann immer die Suchergebnisse im Prinzip über WLAN an den Server gemeldet hat. Also ich hoffe, dass jetzt so ein ungefähres Bild von dem System im Kopf ist. Ist immer schwer zu erklären, aber ich hoffe, dass da so ein ungefähres Bild auf jeden Fall jetzt da ist.
Ihr habt schon erwähnt, dass es ein Video dazu gibt. Vielleicht können wir da mal sagen, wie man das findet.
Das ist auf unserer Webseite. Ihr könnt zum einen auf uni-ulm.de/FIMS gehen oder ihr geht auf fims.endpointer.de. Das sind die zwei Adressen, über die ihr unsere Webseite erreicht.
Ich verlinke das gleich mal auf der Sendungswebsite, auf defradio.de findet ihr das auf der Seite zur Sendung dann.
Jawohl, danke dafür. Da stehen dann auch eben nochmal, ist ein Überblick, die Technologien, die wir verwendet haben und ein Video und hübsche Bilder vom Team sind auch da, sehe ich gerade. Da sind auf jeden Fall mit den Bildern, denke ich, wird es dann vielen vielleicht auch ein bisschen klarer. Wir waren ja eben noch bei der Technologie stehen geblieben. Da können wir eigentlich noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Also wir waren ja vorhin bei Zigbee. Ich weiß nicht, wie technisch hättest du es gerne?
So technisch, wie es geht.
So technisch, wie es geht. Ja, also wie gesagt, wir haben Zigbee-Technologie eingesetzt, auch schon erwähnt, dass es sich eben um Standard für Mesh-Networks im Prinzip handelt, ja, dass es sehr robust ist, klein, stromsparend. haben wir eben genutzt und ein Stack im Prinzip noch oben drauf, der da mitgeliefert worden ist. Und wir haben eben zum einen auch die Sicherungsoption da genommen, also die Verschlüsselungsoptionen waren uns auch sehr wichtig. Was da vielleicht irgendwie auch noch zu erwähnen ist, ist, dass der Aufbau von so einem Zigbee-Netzwerk oder in einem Zigbee-Netzwerk an sich sind immer drei verschiedene Arten von Geräten vorgesehen. Also man hat im Prinzip halt ein Coordinator, das heißt ein Hauptmodul, was das ganze Netz an sich einfach so ein bisschen verwaltet. Dann haben wir mehrere Router gehabt. Ja, das waren im Prinzip die Geräte, die in der Lage waren, Gegenstände im Prinzip in dieses Netzwerk hinzuzufügen und dann eben auch die ganzen Befehle ausgesendet haben. Und die letzte Art von Geräten waren eben die Endgeräte. Das waren eben dann immer der Stuff im Prinzip, den man finden wollte. Das waren im Prinzip die Endgeräte. Das ist im Prinzip so der einfache Aufbau von so einem Zigbee-Netzwerk, also drei verschiedene Arten von Geräte, jeweils da eingesetzt, wo man sie braucht. Und die Geräte haben sich dann eben alle also da es ja ein Mesh-Network ist, haben die sich alle in diese PAN im Prinzip immer eingelinkt, also Personal Area Network heißt PAN, in dem dann eben die Kommunikation stattfand und auch alles schön verschlüsselt, immer schön mit Augenmerk auf Security. Ja, weiß gar nicht, wie technisch ich da jetzt noch werden soll. Also ich denke, das passt erstmal so, oder?
Ja, das passt. Was für Programmiersprachen habt ihr verwendet?
Leg los.
Ja, genau, also wo fangen wir an? Auf Arduino ist ja C-Code, Großteil ja. Mit ein paar Java Abkömmlingen, kann man sagen. Also das ist ein bisschen gemischt. Also obendrauf ist im Endeffekt Java und unten drunter dann C, was dann halt dann auch direkt in den Mikrocontroller weitergeleitet wird. Genau, das haben wir genutzt dann auf den Rechnern in den Möbelstücken, also die Schnittstelle im Endeffekt dargestellt hatten zwischen Server und dem Möbelstück und dann dem Arduino, lief normaler Java-Code. Das und der Server kann ich jetzt persönlich gar nicht so viel zu sagen, da ist also Steffen im Endeffekt für verantwortlich gewesen.
Soweit ich weiß, ist es, glaube ich, auch recht Java-lastig gewesen. Ich glaube, es ist so gut wie alles in Java geschrieben.
Ja, genau.
Also natürlich abgesehen von irgendwelchen anderen Skriptsprachen und HTML und was man halt noch irgendwie so fürs Web braucht, aber die ganzen Web-Services, die Steff da geschrieben hat, sind meines Erachtens nach, glaube ich, alle in Java geschrieben worden.
Ich meine, wir können sonst auch versuchen, ihn mal anzurufen.
Das können wir machen. Wir könnten zum Beispiel mal kurz Musik spielen und dann versuchen, Steff zu erreichen und uns dann weiter unterhalten.
Genau. Machen wir das doch.
Machen wir das. Dann spielen wir Musik von Amity in Fame, schon lange nicht mehr gespielt, Dinner for One. War das erste Lied, das ich hier gespielt habe, als ich zu Def Radio dazu kam. Michi, du darfst Musik spielen und wir hören uns gleich wieder.
lies and fullness. The beast test became real. You recall it's almost too late. Still there evil in this falseness. Always under control. Make no mistake, have no hate. I'm the telling you. Chance to fight.
Und da sind wir wieder zurück bei Def Radio. Unser Thema heute ist Vimes, Find My Stuff. Und zu Gast sind Jens und Pascal. Hannes ist auch noch da als Moderator. Und Michi macht heute hauptsächlich Technik. Und hoffentlich haben wir jetzt Steph am Telefon. Stimmt es?
Ja, wenn ihr mich hört.
Ich höre dich. Wunderbar. Wir hören dich alle. Das ist sehr gut. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir haben jetzt ziemlich viel Musik gespielt. Und vielleicht sage ich nochmal, was wir gespielt haben. Wir haben angefangen mit Amity in Fame, Dinner for One, Try It, You Are God. Dann hatten wir 7BZH, oder wie man das ausspricht, Think It Through. Und waren wir noch eins weiter? Nee, da waren wir jetzt stehen geblieben, gell?
Ja, wir waren, glaube ich, gerade bei der Technik, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wir haben gerade gerätselt, wie Steph wohl den Server programmiert hat.
Zauberei.
Okay, da habt ihr die Antwort. Gebt euch damit zufrieden.
Ja,
genau.
soll ich ein bisschen was zum Server erzählen jetzt?
Ja, das wäre cool.
Also, Technologie hinterm Server sind Web-Services eigentlich. Also ich habe da einen XS2-Server verwendet von Apache. Kann man sich jetzt streiten, ob das ist ja so ein bisschen Ideologiestreit schon immer, so ob Web-Services wirklich so sinnvoll sind. Aber war in unserem Fall ganz gut, weil man einfach schnell diese Kommunikationsschnittstelle implementieren konnte. Das heißt, wir verwenden einfach Webservices für Webaufrufe und auch für die Kommunikation zwischen System und dem Server. Wir schicken da also ein paar SOAP-Nachrichten hin und her, in denen wir uns dann unseren Datenaustausch realisieren.
Aber was ist denn SOAP?
SOAP ist sozusagen ein Nachrichtenformat, XML-basiertes Nachrichtenformat. Da kann man eigentlich alles Mögliche mit rumschicken. Du hast dann sozusagen so einen XML-Envelope, heißt das. Das heißt, du hast so einen Umschlag umrum und kannst dann eigentlich über alle möglichen Protokolle deine Nachrichten verschicken mit dem Ding. Ein bisschen ein kleiner Nachteil von SOAP ist es, dass es sehr schwergewichtig ist. Das heißt, wenn du nur kleine Daten rumschicken willst, dann musst du immer gleich so einen ganzen XML-Krust umrum schicken und musst es auch auf beiden Seiten parsen können. Dementsprechend ist da auch ein bisschen der Rechenaufwand. Aber es ist eigentlich de facto ein weit verbreiteter Standard inzwischen, so seine Webservices einfach aufzubauen.
Gibt es dann da ein Framework oder musstest du das per Hand programmieren?
Einen kleinen Moment bitte.
ja, wir machen so lange hier mal weiter, solange Steph sonst was macht. Jetzt hören wir natürlich nicht, was er tut.
Schade, wir sehen es auch nicht.
Steph ist wieder da. Wunderbar.
Hallo?
Ja, hörst du uns? Sehr schön. Ja, genau. Die Frage war, musstest du das Soap-Zeugs per Hand dann coden oder gab es ein Framework, was du verwendet hast?
Nee, da gibt es eigentlich ziemlich gute Tooling-Unterstützung. Das heißt, man definiert sich über eine weitere XML-Datei übrigens sein Webservice kann dann, da gibt es ein paar Toolings, die dir dann schon das Grundframe erstellen. Das Einzige, was man dann eigentlich noch selbst machen muss, sind die wirklichen Berechnungen und Funktionalitäten hinten dran zu implementieren. Das heißt, da gibt es eigentlich auch, das war halt dann auch nochmal ein Vorteil von diesen Webservice-Geschichten, dass da einfach das Tooling hinten dran, dass da schon weit verbreitete Unterstützung für gibt und dass man da ziemlich schnell mitentwickeln kann. Ziemlich schnell auch diese Interfaces einfach implementieren kann.
In was ist jetzt der Server geschrieben oder wie war das?
Der Server selbst ist eine Java-Implementierung. Also das sind läuft einen XS2-Server-Container in einem Tomcat sozusagen, also ein Tomcat-Servlet-Container. Da drin läuft ein XS2 und das ist dann alles in Java implementiert.
Okay, also für Leute, die Tomcat noch nicht gehört haben, das ist ein sogenannter Container, der dafür da ist, aus Java Webseiten darzustellen, dynamische hauptsächlich. Kann man das so sagen?
Genau, das konnte man so sagen.
Und was ist XS2?
Access2 ist eben diese Service-Implementierung dann. Das heißt, wir brauchen ja auch noch, ist eigentlich auch wieder ein Container sozusagen, das ist dann so ein Container im Container, der dann eben diese Schnittstellen für die Services, für die Web-Services implementiert. Das heißt, ich muss dann da nur noch meine Service, also die Umsetzung reinschreiben und der bietet die gesamten Schnittstellen zur den Protokollen, zu den, also wir kommunizieren dann über HTTP-Protokoll und bietet dann eben diese gesamten Sachen unten drunter, die SOAP, er produziert dann auch eigentlich diese die SOAP-Nachrichten im Endeffekt. Und ja, genau, das macht er.
Der Server läuft jetzt auf dem Linux-Rechner oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Genau, der läuft momentan auf dem Linux-Rechner, ja.
Und was macht er und wie viel machen diese einzelnen Komponenten? Oder was ist wofür zuständig bei eurem System?
Wie meinst du jetzt den Linux-Server direkt?
Ja, also wie viel läuft auf diesem Linux-Rechner und wie viel Code oder was machen die Komponenten selbst? Die zwei Jungs im Studio dürfen ruhig mit.
Also, unter Komponenten verstehst du jetzt gerade die Möbelstücke, oder?
Genau.
Ah ja, okay. also was auf dem Server läuft, ist einmal die Interpretation der Messwerte, also die gesamte Sache eigentlich, diese Interpretation, wo denn das gesuchte Objekt jetzt liegt, das läuft alles auf dem Server. Da wird auf dem Server wird in der Baumstruktur werden eben diese Möbelstücke nochmal gehalten und da kommen dann die Messwerte rein, die ich von den Möbelstücken bekomme und die werden dann ausgewertet und dementsprechend interpretiert. Das läuft auf dem Server, die gesamte Initialisierung der Suche läuft auf dem Server, das heißt, wenn der Benutzer dann die Suche startet, geht die Anfrage erstmal zum Server. Der Server startet dann einen eigenen Thread, in dem er dann den gesamten Suchablauf organisiert und dann dementsprechend immer die Möbelstücke oder unser Starter-Kit anhaut, was er denn jetzt braucht als nächstes. Dafür brauchen wir den Server.
Haben wir eigentlich überhaupt schon gesagt, wie man das System verwendet?
Ich denke, das ist noch eine sehr wichtige Frage und was mir auch gerade noch eingefallen ist, wie kommen wir überhaupt zu diesen Suchergebnissen? Also es wurde ja eben schon angesprochen, dass die Möbelstücke die Suchergebnisse zurückliefern und da die dann auf dem Server verarbeitet werden. Aber ich denke, das sind zwei wichtige Punkte, die wir jetzt gerade nochmal ansprechen sollten. Zum einen, also wie verwende ich das System, ist eine Geschichte. Der User loggt sich im Endeffekt auf unserer Web-Oberfläche ein und hat dann, ja, ich sage es jetzt einfach mal, Google-ähnlich, ein User Interface, in dem er dann zum einen seine eigenen Gegenstände verwalten kann, ihnen Namen geben kann und so weiter, aber auch zum anderen einfach in ein Feld eintippen kann, was er denn jetzt sucht und dann die Suche im Endeffekt initialisieren kann oder starten kann, vielmehr. Und anschließend meldet sich dann der Server bei den Möbelstücken und sagt, hey, such doch mal dieses Gerät, sagen wir es mal ein Telefon, und dann fangen die Möbelstücke an zu suchen. Wir haben das in Schalen ähnlich implementiert, sprich wir fangen erst an in den Möbelstücken zu suchen. Das läuft dann über RFID, kommen wir vielleicht kurz später nochmal drauf, die Technologie genau. Wenn es dann dort in den Möbelstücken nicht gefunden werden kann, also es nicht in der Schublade liegt oder nicht auf einem Tisch, der mit RFID ausgerüstet ist, dann wird um die Möbelstücke herum gesucht, sprich da verwenden wir dann das XBI und beziehungsweise ZigBee, genau, und basieren dann auf der Signalstärke, sprich wir funken das Handy an im Endeffekt und sagen, meld dich mal, und dann sendet das Handy sogenannte, wir haben es dann Beacons genannt, im Endeffekt sendet es aus, beziehungsweise Probes, von denen wir dann die Signalstärke messen. Also wir gucken dann, welche Möbelstücke im Endeffekt empfangen diese Probes und analysieren dann über die Signalstärke, ob sich jetzt dieses Telefon, was wir suchen, links oder rechts von den vorhandenen Möbelstücken befindet. Und diese Informationen senden dann alle Möbelstücke unabhängig voneinander zurück an den Server, wo dann die vorhin schon angesprochene Verarbeitung durchgeführt wird. Und die wird dann an den User im Endeffekt weitergeleitet auf der Web-Oberfläche, wo dann steht, hey, dein Handy befindet sich zwischen Schrank und Kommode. Und dann kann der User natürlich sofort dorthin gehen, weil er ja seine eigenen Möbelstücke kennt und weiß, wo die sich befinden, und das Handy schnellstmöglich finden. Zusätzlich dazu gibt es dann noch die Möglichkeit, so einen sogenannten Feedback-Level einzustellen. Sprich, wir haben verschiedene Feedback-Level. Zum Beispiel könnte das Telefon dann auch noch anfangen zu piepen oder zu leuchten oder zu blinken oder zu vibrieren. Und das wird dann halt auch dem Handy noch übermittelt und gesagt, hey, fang mal an zu piepen, damit der User es halt noch schneller findet.
Da wollte ich auch gerade noch nachfragen. Also das Stuff ist ja Zeug, das man verlieren kann. Sprich Geldbeutel, Schlüssel, Handy, genau, wären jetzt so die naheliegendsten. Wie aktiv sind die?
Die sind relativ passiv. Also die sind eigentlich nur, verbrauchen im Endeffekt nur Strom, um sich im Zigbee-Netzwerk zu halten. Also
ja, was recht wenig ist. Also die befinden sich meistens im Schlafmodus, wenn man sie nicht anspricht.
Genau. Und so lange machen die im Endeffekt nichts. Da ist dann so eine kleine Lampe, die vor sich hin blinkt. Und die komplette RFID-Suche, die läuft passiv. Also da haben wir passive Tags verwendet. Das heißt, die verbrauchen gar keinen Strom. Und erst wenn wir die ansprechen, dann fangen die an, wild rumzusenden und gegebenenfalls an zu blinken. Das heißt, wir haben es nicht genau getestet, aber mit so einer Akkuladung kommt man schon ein gutes Stück weit.
Okay. Ja, haben wir noch Sachen zum Server?
Steff?
ja, was vielleicht noch zu sagen, wir haben ja gerade dieses Schalenmodell angesprochen. Das war das, was ich auch vorhin meinte mit der Organisation der Suche. Also dieses Schalenmodell wird vom Server eigentlich dann organisiert. Das heißt, der guckt, in welchem Zustand ist gerade die Suche, sagt, okay, wir haben jetzt, fängt dann erstmal eben diese interne Suche an. Er ist jetzt auch schon so ausgelegt, dass er vorherige Suchergebnisse eigentlich speichern kann und erstmal darauf zurückgreifen. Also es ist auch nochmal eine kleine Optimierung, dass man sagt, okay, wo haben wir denn bei der letzten Suche unser Stuff denn schon gefunden? Und dann stößt er erstmal da nochmal die Suche an, bevor er überhaupt diese Zigbee-Suche dann mal anstößt. Das heißt, da haben wir auch nochmal so eine kleine Optimierung, was Energieverbrauch angeht, dass diese Zigbee-Suche wirklich nur dann angestoßen wird, wenn es absolut notwendig ist. Und was noch so ein Vorteil von diesem Schallmodell ist, das ist auch wirklich erweiterbar. Das heißt, es sind eigentlich auch schon die Grundsteine gesetzt, dass wir eine Vernetzung von Systemen haben können. Das heißt, dass wir sagen, okay, wir erlauben jetzt dem System von einem Kumpel oder im Büro, dass es auch bei mir suchen kann, dass man halt diese Suche dann auch noch auf mehrere Regionen ausbreiten kann. Dementsprechend kann man dann auch sagen, okay, wir suchen jetzt erst intern, dann suchen wir mit dem Zigbee und anschließend suchen wir das Ganze dann noch im Büro oder bei der Freundin oder was weiß ich wo. Das heißt, diese gesamte Organisation wird vom Server dann nochmal gemacht und es sind auch schon Grundsteine für viele Erweiterungen gelegt einfach.
Gibt es die Möglichkeit, jetzt verschiedene Netze irgendwie einzubinden, also das noch auf andere Gebäude oder Locations auszuweiten? Ist das schon von sich aus möglich oder müsst ihr da noch irgendwie die Kommunikation
aufbauen? Ich sag mal so, die Grundsteine dazu sind gelegt. Leider hat es bisher in dem Kontext rein zeittechnisch noch nicht gereicht, das voll zu implementieren. Das heißt, da ist noch ein bisschen Arbeit vonnöten, bis das dann wirklich funktioniert.
Was fehlt dafür noch?
Was
fehlt dafür noch?
Hauptsächlich die Berechtigung. also hauptsächlich einfach, dass man nochmal die Sicherheitsaspekte abfragt, dass man angeben kann, was denn eigentlich gesucht werden darf, weil es bringt ja nicht wirklich was, einfach nur zu sagen, okay, du darfst hier suchen, sondern man muss ja auch noch dieses gesamte Privacy Management eigentlich dazu implementieren und das ist der Hauptteil, der da noch fehlt, um das dann wirklich nutzbar wirklich zu machen.
Wäre das dann so, dass es ein Server für diese ganzen Locations gibt oder sprechen dann verschiedene Server miteinander?
Nee, da sprechen dann verschiedene Server miteinander. Das heißt, es war dann so geplant, dass man verschiedene Systeme überall verteilt hat, dass jeder sein System da kauft. in diesem Starterkit ist ja auch dieser Server dann drin und dass dann diese Server untereinander sozusagen kommunizieren.
Ja, ihr habt, also die zwei Jungs hier im Studio, Jens und Pascal, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber einer von euch hat schon gesagt, so ja, man könnte dann vielleicht auch noch in der kompletten Uni suchen. Ich denke, es ist dann durchaus denkbar, dass sich Leute diese Möbel teilen eigentlich, oder?
Genau, also das hatte ich ja vorhin angesprochen. Man sucht an der ganzen Uni. Ich meine, wenn die Universität jetzt beispielsweise mit dieser Technologie ausgestattet wäre oder ein Großraumbüro, dann wird es natürlich dann einen zentralen Server geben. Jeder hat im Endeffekt seinen Account und verwaltet seine eigenen Geräte im Endeffekt, die er suchen möchte und kann dann natürlich in diesem Büro, werden dann natürlich immer alle Möbelstücke auf einmal in die Suche mit einbezogen.
Wie schwierig ist es dann, Security und Privacy zu wahren?
Ich meine, ich suche ja immer prinzipiell nur meine eigenen Gegenstände. Also ich fange jetzt nicht an, dein Telefon zu suchen und versuche dich damit zu tracken, weil ich dazu ja gar keine Berechtigung habe. Sprich, da sehe ich jetzt kein Problem.
Okay, das heißt, das würde prinzipiell schon gehen?
Genau, aber ich weiß
nicht. Gibt es das schon mit mehreren Accounts?
Ja, wir haben eine Multi-User-Struktur im Prinzip in unserem System schon drin. Und wie Pascal es eben schon gesagt hat, also als normaler Nutzer habe ich dann eben einen Account in diesem System. Ich habe meine Gegenstände mit meinem Account verknüpft und bin dann auch nur in der Lage, die Gegenstände, die mit meinem Account verknüpft sind, zu suchen. Und keine Gegenstände, die mir nicht gehören. Es sei denn, natürlich mehrere Nutzer teilen sich einen Gegenstand, ja, oder ja, wie auch immer, also wenn dann die entsprechende Freigabe vom Nutzer im Prinzip da ist. Aber angedacht ist security-technisch erstmal, dass der Nutzer nur seine eigenen Gegenstände suchen kann und sonst auch keine von anderen Nutzern. Wo wir auch noch, was man im Prinzip auch noch beachten muss, ist ja, wie wir jetzt gesagt haben, das System, wenn man es sich dann mal in der Zukunft irgendwie vorstellt, ist an verschiedenen Orten. Das heißt, ich habe vielleicht auch irgendwann die Möglichkeit, wenn ich jetzt meinen Gegenstand nicht wiederfinde, bei mir in der Wohnung, zum Beispiel auch bei meinem Kumpel zu suchen. Ja, und da ist das Ganze läuft dann natürlich auch wieder auf Berechtigungsbasis. Also man darf natürlich nicht von vornherein in jedem FIMS-System suchen. Also wie jetzt zum Beispiel irgendwie dann, wenn ich jetzt bei mir zu Hause suche und ich finde den Gegenstand nicht, dann darf ich nur bei Pascal zu Hause suchen, wenn er im Prinzip mir die Erlaubnis gegeben hat. Und das heißt, das System ist dahingehend auch ausweitbar.
Was ist denn dann mit so Dingen wie, dass sich das System merkt, wo ich war, damit es weiß, wo ich suchen darf?
Du meinst also, diese Caching-Geschichte, oder?
Ja, ich weiß ja, also wenn überall jetzt, sagen wir mal, es gibt überall FIMS,
ja.
Und dann bin ich irgendwo im Stadthaus unterwegs und habe dort irgendwie meinen Schlüssel fallen lassen. Dann weiß das System ja, dass mein Schlüssel, der ist ja meiner, da habe ich die Berechtigung drauf, im Stadthaus liegt, obwohl ich eigentlich im Stadthaus nicht suchen dürfte, aber weil das ja mein Schlüssel ist, müsste ich ja trotzdem das rauskriegen können. Also.
Das funktioniert nicht, solange du nicht die Berechtigung hast, im Stadthaus zu suchen, kannst du nicht im Stadthaus suchen und das Stadthaus wird dich auch nicht ansprechen können, also deinen Schlüssel nicht lokalisieren können, weil es gar nicht, weil die Kommunikation ja verschlüsselt ist zu deinem Schlüssel. Und somit weiß das Stadthaus nicht, dass dein Schlüssel da ist. Du weißt es auch nicht, weil du nicht die Berechtigung hast, im Stadthaus zu suchen. Und das ist, man muss es sich im Endeffekt vorstellen, so wie ein Social Network, nur für Suchen. Das heißt, man schließt Freundschaften, Suchfreundschaften im Endeffekt dann ab, die dann hinterlegt sind. Und dann hat man im Endeffekt sein großräumiges Suchnetzwerk, in dem du dann die Suche durchführen darfst.
Ja, nur wenn ich ja eben... Der Schlüssel ist ja eigentlich die wichtige Authentifizierung. Also ich muss ja wissen, dass ich mit meinem Account diesen Schlüssel suchen darf. Eigentlich ist doch nicht wichtig, wo ich ihn suchen darf, weil wenn ich ihn irgendwo verloren habe, dann dürfte ich da sowieso schon sein, also aus der Richtung her.
Aber vielleicht hat ja jemand zum Beispiel Möbelstücke, die er nicht unbedingt preisgeben will, auch in dem System.
Ja.
Deswegen brauchst du da schon eine doppelte Berechtigung. Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, von vornherein eingehen, davon ausgehen, dass man sagt, okay, ich war da, also darf ich das suchen.
Ja, ich will ja dann nicht wissen, dass es in dem Schrank, in dem Geheimfach jetzt drin liegt, weil, ja, das darf ich dann eben nicht wissen, ja. Aber vielleicht dann eben so Dinge wären möglich wie, ich weiß, in welchem Haus oder in welche Wohnung es war, wenn ich schon mal dort war. Also sowas in der Art wäre vielleicht sinnvoll, ja.
Ja, wie gesagt, also das war jetzt in erster Linie nicht angedacht. Wahllos im Endeffekt in jedem Filmsystem zu suchen, weil das einfach, denke ich, auch dann große Privacy-Probleme mit sich führt, wenn ich dann in allen in der Umgebung von allen Möbelstücken, die jetzt in Ulm sind, suchen dürfte. Also ich denke, das kann man nicht den Leuten auch verkaufen. Also sowas wie, dass man sich jetzt eine Technologie ins Haus stellt und dann alle Leute darauf zugreifen. Ich denke, dass unsere Gesellschaft auch da in dieser Hinsicht noch nicht weit genug ist, dass das funktionieren könnte.
Klar. Wie ist denn diese Verschlüsselung realisiert und Authentifizierung? Gibt es da dann Zertifikate, die für jeden Stuff da sind?
Nee, also das ist ja da diese ganze Geschichte auf diesen Mikrocontrollern läuft, haben wir da im Prinzip eine einfache Verschlüsselung, um eben in dieses, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, was wir vorhin hatten, diese Zigbee PAN, dieses Personal Area Network, im Prinzip überhaupt reinzukommen und da rein zu connecten als Gerät. Könnt ihr euch im Prinzip vorstellen wie in einem WLAN, wo ich auch einfach den Key brauche, um in dieses WLAN reinzukommen. Und bei Zigbee ist es ähnlich, nur dass ich da zusätzlich im Prinzip auch noch die Adresse des Kanals brauche. Das heißt, ich brauche die PAN-ID, ja, also die Nummer dieses Kanals plus den Schlüssel, um überhaupt in dieses FIMS-System, was dann da gerade lokal ist, irgendwie reinzukommen. Also wir arbeiten da nicht auf Zertifikatsbasis oder irgendwie sowas, sondern es ist eine reine, ähnlich wie bei WLAN, über einen geheimen Schlüssel.
Und wenn ich jetzt, sagen wir, es gibt's an der Uni das System und ich möchte wissen, ob ich meinen Schlüssel im Computerraum habe liegen lassen oder ob der in meinem Spind liegt oder sowas. Wie ist dann da sichergestellt, dass das auch sonst niemand rausfindet?
Das läuft ja dann im Endeffekt wieder über den Account, also dein Schlüssel oder dein Smartphone oder was du verloren hast, ist ja eindeutig mit deinem Account verknüpft, beziehungsweise wenn du dir jetzt dein Smartphone teilst mit noch einem anderen Account und dann bist ja nur du, einzig und allein du dazu berechtigt, dieses Smartphone zu suchen.
Sieht es der Systembetreiber, also sagen wir die Uni, würde dieses FIMS-System installieren, würden die das dann sehen oder hätten die auch keine Möglichkeit, das zu sehen?
Also prinzipiell ist es, also so weit ist es ja noch nicht implementiert, sage ich mal, aber prinzipiell ist unser Gedanke, dass wenn jemand sucht, also in einem Fremdsystem sucht, haben die ja Freundschaft geschlossen, aber die Uni würde nicht sehen, dass du jetzt deinen Schlüssel gesucht hast an der Universität.
Okay.
Also man kann da jetzt nicht keine unerlaubten Studien darüber dann führen, wer am meisten oder am häufigsten sucht oder ihnen dann nachträglich eine Rechnung schicken, weil du hast jetzt 25 Mal bei uns gesucht, das kostet dich $1.15.
Ja, oder dass man irgendwie sagt, weiß nicht, anhand von den Sachen, die man hat, weil wenn man sie eben nicht verloren hat, dann trägt man sie ja bei sich, dass man irgendwie einen durch die Uni trackt oder sowas, das sollte dann auch nicht möglich sein.
Genau. Also,
das Tracken an sich ist ja eigentlich schon gar nicht möglich, weil die Uni ja die Gegenstände, die du bei dir trägst, überhaupt nicht in der Lage ist zu suchen. Ja, dieser Suchanstoß kommt ja immer von dir, beziehungsweise vom Besitzer des Gegenstands. Die einzige Geschichte, über die wir uns noch Gedanken gemacht haben, hat auch dann mit der Technologie zu tun, über die jetzt Pascal vielleicht gleich noch ein bisschen was erzählt, und zwar diese RFID-Geschichte.
Genau.
Das sind ja im Prinzip eindeutige IDs, die auf diesen passiven Chips, also wir haben, wie Pascal ja auch schon gesagt hat, wir haben passive RFID-Chips im Prinzip benutzt, die an jedem Stuff dann dranhängen. Die brauchen keinen Strom. Haben aber eben diese eindeutige ID. Und
was machen die Chips?
Die Chips dienen im Prinzip auch zur Lokalisierung. Also wenn ich meinen Gegenstand jetzt zum Beispiel in eine Schublade gelegt habe, können wir anhand von RFID den Gegenstand in der Schublade lokalisieren. Das heißt, wie Steff auch schon gesagt hat, wieder dieses Schalenmodell, dass wir gar nicht erst unser Zigbee-Netzwerk anschmeißen müssen, was ja Strom kostet, sondern wir über RFID suchen können, was dann den Stuff an sich keinen Strom kostet, weil der nur diesen passiven Chip hat.
Ihr verwendet nur diese UUID, oder? Also diese.
Genau, nur diese eindeutige ID, die ist 40 Bit lang bei uns. Und genau das ist im Endeffekt jetzt noch eine aktive oder eine ausnutzbare Schwachstelle von dem System, dass man halt Personen tracken kann, also deren Verlauf, meinetwegen jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Uni, durch die Uni, ja, tracken könnte, einfach dadurch, dass sie meinetwegen jetzt ihr Smartphone mit sich rumschleppen und das halt noch diesen RFID-Chip bei sich hat und den man ja durchaus auf kurze Distanz auslesen könnte. Wenn man dann durch meinetwegen so Schleusen geht, könnte man halt immer sehen, okay, der hat jetzt diese Schleuse passiert. Das ist im Moment noch ein Problem. Aber ich denke, das Problem besteht auch jetzt meinetwegen beim Ausweis von der Universität. Der hat ja auch diese Technologie und dadurch werden ja auch prinzipiell die Leute trackbar.
Worauf ich eigentlich raus wollte, ist, was dieser Chip selber macht, nämlich wenn der halt Strom empfängt durch diese, da ist so eine Antenne drin, dann antwortet er einfach mit seiner Nummer. Mehr macht er eigentlich nicht.
Genau, es ist eindeutig nur die Nummer, also man kann nicht aus der Nummer jetzt daraus schließen, dass sich jetzt hinter dieser Nummer ein riesengroßer Plasmafernseher verbirgt oder ein super tolles neues Telefon. Das geht nicht. Also man kann jetzt nicht die Leute vorher scannen und sich dann überlegen, ob ich sie ausraube. Das funktioniert glücklicherweise nicht. Es ist eindeutig nur die Nummer.
Genau, aber anhand der Nummer kann man dann mit großer Wahrscheinlichkeit einfach eine Person identifizieren. Weil, ja, ich meine, wenn, wie Pascal gesagt hat, wenn es mein Smartphone ist, mein Smartphone hat die Nummer 1337 oder irgendwie sowas, ja, dann überall, wo das System dann die Nummer 1337 liest, weiß er dann einfach, okay, da ist jetzt gerade der Jens durch die Schleuse gelaufen.
Genau, aber Vorteil und auch Qual bei uns war es, dass wir RFID-Chips genutzt haben, die keine Kollisionserkennung haben. Das heißt, wenn zwei Chips zur gleichen Zeit mit der gleichen Antenne in gleichen Antennenradius sind, können sie nicht ausgelesen werden. Das heißt, einfacher Schutz ist, man hat einfach zwei Sachen bei sich, dann kann man nicht mehr ausgelesen werden, nicht mehr getrackt werden, das Problem ist behoben.
Ja gut, aber ich meine, das ist ja nur die ja. Auslesende Hardware, die das...
Genau, also das Prototyp-Status im Moment.
Genau, ich meine, wenn die Uni da jetzt das Geld investieren würde und entsprechende Auslese-Hardware, sage ich mal, kauft, dann ist es natürlich...
Mit Kollisionserkennung, bitte.
Mit Kollisionserkennung, dann kann man da natürlich dann wieder tracken, also... Aber wie gesagt, das ist so die Schwachstelle. Wir sind uns der Schwachstelle auch bewusst. Da gibt es auch schon die ein oder andere Überlegung, aber da sind wir noch nicht so weit und auch hardware-technisch sind wir da noch nicht so ready, dass wir da irgendwie sagen können, okay, wir haben das im Griff, aber wir sind uns der Schwachstelle bewusst und am Überlegen.
Cool. Steffen, hast du Lust, noch weiter einfach dran zu bleiben und mitzuquatschen? Ansonsten, wenn du keine Zeit hast, dann können wir...
Meine Zeit ist heute etwas knapp bemessen.
Aber in dem Fall, also wenn du möchtest, kannst du uns gerne noch ganz viel zu FIMES erzählen, aber wir zwingen dich natürlich nicht da zu bleiben.
Ich müsste jetzt wirklich weitermachen, aber falls ihr zwischendrin nochmal ein Problem habt, könnt ihr mich gerne nochmal anrufen. Ich kann nur nicht die ganze Zeit dran bleiben.
Okay, gut. Dann schon mal vielen Dank, dass du uns auch noch zum Server was erzählt hast, wo wir nicht weiter wussten. Und ja, bis bald.
Mach's gut, Steff.
Bis dann.
Ciao. Okay. Jetzt haben wir doch schon einen ganz guten Abriss davon gegeben, wie FIMES so aussieht. Vielleicht nochmal kurz wiederholen, was wir jetzt so alles hatten. Das war jetzt doch ziemlich viel Zeug. Find My Stuff ist ein System, um Stuff wiederzufinden, also alles, was man so verlieren kann. Dazu wird der Stuff mit Technologie ausgerüstet, die Zigbee verwendet, um gefunden zu werden, beziehungsweise RFID, um noch stromsparender zu sein.
Genau.
Und
das Ganze auf der Arduino-Plattform.
Auf Arduino basierend. Heißt es, dass in dem Stuff dann auch Arduinos sind im Moment?
Genau, diese haben im Moment Arduino, ist der Arduino Uno, ist unser erster Prototyp. Mhm. Ist so Scheckkarten groß ungefähr und hat eine Höhe von knapp 2 cm. Zusätzlich dann halt noch das Akku-Pack. Ist im Moment etwas zu groß, wissen wir selber, aber wir haben einen zweiten Prototyp in Planung, checken gerade noch Hardware und finanzielle Grundlage. Der wird dann ungefähr nur noch 3, 4, maximal 5 cm Durchmesser sein, waschbar sein und deutlich flacher und wird dann auch nur noch mit einer Knopfzelle betrieben. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, den durchaus hinten in ein Portemonnaie reinzulegen. Wie gesagt, ist in Planung.
Gibt es denn, wenn man sein Telefon verliert, gibt es schon Telefone, die diese Technologie schon so drin haben, dass ihr es verwenden könntet? Smartphones irgendwie?
Smartphones.
Also es gibt ja, RFID könnte ja gehen mit der Near-Field-Communication,
genau, das wäre ja theoretisch möglich. Near-Field-Communication, die meiner Meinung nach ja eine Schnittmenge von RFID ist.
Ja.
Suchen in zum Beispiel Schubladen oder so wären ja direkt mit neumodischen Smartphones, nenne ich sie jetzt mal, möglich. Natürlich die ganze XP-Kommunikation, die fehlt. Wobei, wenn man die jetzt wahrscheinlich in ein Smartphone mit einbaut, würde das minimale Mehrkosten verursachen, denke ich mal, wenn das von vornherein geplant wird.
Also man könnte sich das vorstellen, dass man irgendwie dann fürs Telefon gar nicht mehr noch zusätzlich irgendwas braucht, sondern dass das Smartphone vielleicht von selbst schon kann.
Ich denke, das wäre durchaus möglich, ja.
Wie klein kann das denn werden, meint ihr? Das, was man in den Stuff einbauen muss.
Also wenn wir jetzt keine Medieninformatiker wären und Chips direkt programmieren könnten und da irgendwie noch eine Helping Hand hätten, denke ich, würde das extrem klein werden können. Also überall mehr oder minder verstaubar.
Also so Münzgröße wäre vorstellbar?
Durchaus,
ja. Ja. Ich meine, die Zigbee-Module an sich sind ja jetzt schon so groß wie ein Euro-Stück. Also da kann man bestimmt platztechnisch noch ein bisschen sparen. Also ich bin da jetzt wirklich nicht der Experte, aber wenn ich mir jetzt unsere Zigbee-Module anschaue, die wir da haben, da ist rechts und links recht viel Platz. Also ich denke, da kann man von der Platine noch einiges abschneiden, ohne dass es an Funktionalität verliert.
Ich denke mal, der meiste Platz ist da vermutlich die Antenne, aber ich denke mal, man kriegt das auf jeden Fall hin als Schlüsselanhänger irgendwie so in Zuckerwürfelgröße oder sowas.
Auf jeden Fall.
Das wäre bestimmt möglich.
So, jetzt hatten wir, wenn man was verliert, dann meldet man sich am Server an über eine Webschnittstelle und gibt ein, was man verloren hat und dann fängt das System an zu suchen. Also habe ich es richtig verstanden, dass der Server dann den Möbeln sagt, sucht mal?
Genau, also der Server ist ja durchaus schon in der Lage, vielleicht sogar zu wissen, aufgrund von Caching-Geschichten, je nachdem, wie man es security-mäßig implementiert, wo ein Gegenstand sich vielleicht schon befinden könnte. Und macht dann eben durch dieses Schalenmodell einfach durch. Also wenn er weiß, wo der Gegenstand eventuell sein könnte, aufgrund von einer alten Anfrage, die er hat und die vielleicht noch einigermaßen aktuell ist, dann fragt er in dem Möbelstück einfach nochmal an. Also zum Beispiel dann erstmal wieder über RFID, fragt, ist es in der Schublade? Und dann sucht das Möbelstück, was angesprochen worden ist, in der Schublade. Wenn der Gegenstand nicht da ist, sagt das Möbelstück, sorry, ist nicht hier. Und dann fängt der Server im Prinzip an, die Suche auszuweiten. Ja, er sucht dann im Prinzip erstmal über RFID in allen Möbelstücken, die er findet. Es geht ja auch ziemlich schnell, also das ist ziemlich, vom Delay her ist es recht gut. Und sobald diese RFID-Suche abgeschlossen ist und es nicht gefunden worden ist, wird die Zigbee-Suche angestoßen, sozusagen zurzeit unser letztes Mittel. Und dann wird überall auch in der Nähe von den Möbelstücken gesucht und das Ergebnis im Prinzip dann zurückgesendet.
Wie lange dauert denn so eine Suche?
Also bei unseren recht kleinen Systemen ist es eigentlich ziemlich flott gewesen. Zeitwert habe ich jetzt, haben wir glaube ich nie genommen.
Also oder? Nicht genau genommen und ich bin auch der Meinung, dass die Größe des Systems nicht mehr dafür ausschlaggebend ist oder es nicht mehr lange dauern wird, weil ja alle Möbelstücke gleichzeitig im Endeffekt dann suchen, wenn über XP gesucht wird. Und schätzungsweise würde ich mal sagen, das liegt so im knapp 20 Sekunden Bereich, wenn halt wirklich jetzt komplett gesucht wird, also sprich erst RFID und danach XP. Wenn es über RFID gefunden wird, dann liegt das so im 3-4 Sekunden Bereich maximal.
Ja. Mit wie vielen Möbelstücken habt ihr es denn getestet?
Also wir haben zwei Möbelstücke gebaut. Zum einen unser sogenanntes Starter-Kit, was im Endeffekt nur ein großer weißer Karton ist.
Kasten.
Das ist ein Kasten, genau. Der mit drei Antennen ausgerüstet ist, sprich er kann im Endeffekt Aussagen treffen über links, rechts und vor sich selbst. Und dann noch eine Kommode, eine schwarze Kommode mit drei Schubladen, die dann auch jeweils mit RFID ausgestattet wurden, um halt in den Schubladen zu suchen. Und zusätzlich auch wieder mit drei Antennen. Und die konnte dann halt autonom oder automatisch im Endeffekt im System hinzugefügt werden, hat sich automatisch in das WLAN angemeldet, hat sich selbst lokalisiert im Endeffekt, hat bestimmt, stehe ich rechts oder stehe ich links oder vor dem Starter-Kit. Und um dann später diesen Baum aufzuspannen. Und danach konnte im Endeffekt mit beiden Möbelstücken gesucht werden und dann Aussagen getroffen, wie zum Beispiel, es liegt vor dem Starter-Kit oder es liegt rechts neben der Kommode oder dann aber auch, es liegt zwischen Kommode und der und dem Starter-Kit.
Meint ihr, dass das skaliert, wenn ihr noch jetzt, weiß nicht, 200 mehr Möbelstücke im Haus einbaut?
Wir sind fest davon überzeugt, ja. Wir konnten es natürlich nicht testen.
Ja, natürlich, ja. Aber es sollte wahrscheinlich kein Problem sein. Bisher gab es da auch keine Ressourcenprobleme, oder? Auf dem Server oder so?
Nee.
Also. Dass da irgendwie ausgelastet wird?
Nee. Also gar nicht eigentlich.
Ja. Also es gab einmal ein IP-Adressenproblem während unserer Präsentation, als uns die IP-Adresse geklaut wurde. Hör
mir damit bitte
auf. Darüber wollen wir eigentlich nicht reden.
Ein schwarzer Tag in Films, also für Films, das sogenannte Streiflicht an der Uni Ulm. Meine Güte.
Wir können ja hier jetzt mal nachspielen, wie es hätte laufen sollen.
Perfekt hätte es laufen sollen.
Ja, aber wir sind der festen Überzeugung, wir können ja mal kurz schon mal ein bisschen Werbung machen. Ich habe es hier gerade gefunden. Im Dezember diesen Jahres in Ulm ist die MUM. Und
die MUM heißt?
Mobile Ubiquitous Messe.
Genau. Und wir werden wahrscheinlich dort vertreten sein.
Ah, genau.
Und gegebenenfalls ist dann nochmal frohen Mutes eine Live-Demo zeigen im Endeffekt. Wie gesagt, weil es ja auf dem Streiflicht dann doch nicht so geklappt hat, wie wir es uns selber vorgestellt haben.
Und das Problem war, dass hier mit dem vorhandenen Netzwerk nicht klar kam.
Genau, wir haben
das Welcome-Netz an der Uni Ulm genutzt. Ja, das war Fehler Nummer 1.
Genau. Mhm. Und eigentlich auch einziger. Also was macht man nicht? Also wenn man was präsentiert live, dann sollte es fail-safe sein. Dann bringt man alles mit. Wir hatten natürlich leider keinen Router mehr zur Verfügung.
Den habe ich einen Tag vorher zerlegt. Tut mir echt leid.
Passiert. Auf jeden Fall wollten wir dann auf das Welcome-Netz ausweichen. Und dann, als plötzlich 250 Mann in dem Hörsaal saßen und 70% davon ein Smartphone hatten, die eine IP natürlich haben wollten, die restlichen 30 hatten ein Notebook dabei, wurde uns dann im Endeffekt die IP von unserem Starter-Kit geklaut, wodurch die Kommunikation zwischen Server und Starter-Kit zusammengebrochen ist und dann lief leider gar nichts mehr. Das heißt, besser auf jeden Fall auf dem MUM dann.
Ihr macht dann euer eigenes Netzwerk.
Genau, also wie gesagt, wir sind ja auf WLAN angewiesen und dann sollte man sein eigenes WLAN-Netzwerk mitbringen, um solche Probleme vorzubeugen. Man lernt ja nie aus.
Richtig.
Ja, das Projekt, das Ubicom-Projekt der Uni geht ja Sommersemester, Wintersemester immer.
Ja, ich glaube, ja.
Sprich, ihr seid jetzt eigentlich schon fertig, aber so wie es klingt, macht ihr immer noch was damit.
Ja, also wir sind jetzt noch gerade dabei, es zu evaluieren. Wir haben jetzt gestern wieder für das Projekt typisch, sind wir wieder auf dem Boden rumgekrochen und haben Messpunkte festgelegt und haben im Prinzip um unser Möbelstück rum einfach mal gemessen im Prinzip, wie genau und wie zuverlässig die Angaben von unserem System sind. Also sagt unser System immer die richtige Richtung oder gibt es da Probleme, vor allem vielleicht im ganz nahen Bereich oder im Bereich, wenn es recht weit weg ist. Das waren jetzt die Tests im Prinzip, die wir jetzt gestern an der Uni durchgeführt haben. Und was wir auch noch machen wollen, ist eine Benutzerstudie, einfach um zu testen, ist unser System oder hilft unser System wirklich, einen Gegenstand schneller zu finden. Ja, also reicht diese relative Positionsangabe für einen Benutzer, um diesen Gegenstand entsprechend schnell zu finden? Ist unser System intuitiv zu bedienen oder brauchen die Leute eine Einweisung oder brauchen sie Hilfestellung? Solche Geschichten wollen wir im Prinzip in unserer Benutzerstudie testen. Und also alle, die zuhören und Lust haben, ich denke nächste Woche wahrscheinlich, also kommende Woche noch nicht, ich denke die Woche darauf werdet ihr wahrscheinlich Flyer, die Steff uns hoffentlich macht, in der Mensa finden, und es wird wahrscheinlich wieder mit Schokolade belohnt für jeden, der kommt. Und dann könnt ihr eifrig verlorene Gegenstände suchen. Würde uns auf jeden Fall helfen bei unserem System.
Das klingt nach einer Menge Arbeit. Macht ihr das jetzt aus Spaß oder gibt es irgendeinen anderen Grund noch dafür?
Also in erster Linie macht es natürlich Spaß. aber ja, wenn man sich das als Projekt anrechnen lassen möchte, geht es halt über die 2 Semester. Man kriegt für die Semester jeweils 6 Leistungspunkte. Und dann, um es als Projekt anrechnen zu lassen, muss man das noch evaluieren. Sprich nochmal 4 Credits investieren, damit man dann auf seine 16 Punkte kommt.
Genau, aber uns wurde im Prinzip auch angeboten von der Abteilung, dass wir da ein Paper drüber schreiben, ja, und das Paper veröffentlichen. Und zu einem guten Paper gehört natürlich auch immer eine Evaluation. Das ist im Prinzip auch noch das, was uns da bei der Stange hält. Und ich denke auch, nachdem wir diese Evaluation gemacht haben, werden wir nicht aufhören, uns mit dem System zu beschäftigen, sondern wir werden im Prinzip noch unser Paper schreiben, dann kommt die Mumm und also den Arbeits- und Zeitaufwand, den wir da reinstecken, das hat mit Credits, glaube ich, schon nichts mehr zu tun. Also das ist schon zum einen Herzblut und zum anderen auch irgendwie Spaß.
Ich glaube, es steht auch nicht mehr im Verhältnis zwischen Zeitaufwand und den Punkten, die man bekommt.
Ja, also man kann 12 Credits kann man, glaube ich, auch deutlich leichter bekommen, wenn man das an der Stelle einfach mal sagen darf.
Gut, ihr habt jetzt, ja, also so geht's weiter erstmal. Ihr seid nochmal damit beschäftigt, aber was ist dann? Also was passiert, wenn die Mumm vorbei ist, wenn ihr eure Evaluation gemacht habt und vielleicht auch noch ein Paper geschrieben habt und das jetzt alles vorbei ist?
Ja, man sieht das ja
schon planen.
Ja, also es gibt auf jeden Fall Pläne, die in erster Linie in unseren Köpfen erstmal spuken, bevor sie jetzt weit in die Öffentlichkeit getrieben werden. Aber man sieht es oft, dass solche Projekte, die eigentlich Potenzial haben, dann doch irgendwann in der Uni in irgendeinem Karton verstauben, was halt wirklich schade ist, weil sich ja da Leute echt viel Zeit investiert haben und Gedanken gemacht haben. Und das wollen wir eigentlich nicht. Also wir wollen da auf jeden Fall weiterentwickeln, es robuster machen, es größer machen, es mit Features erweitern.
Wir haben ja auch noch genug Ideen. Also daran scheitert es garantiert nicht, das System an sich. Wenn ich jetzt so mal in die Zukunft denke, ich wüsste gar nicht, wann ich einfach mal sagen würde, jetzt ist es fertig. Ja, schon allein deswegen, weil wir aufgrund dieser doch recht geringen Manpower, also wir waren ja nur zu dritt statt zu viert oder vielleicht sogar zu fünft, gar nicht alles umsetzen wollten, was wir von Anfang an schon im Kopf hatten. Ja, also da gibt es noch, wie gesagt, zum Beispiel dieser Check-in-Check-aus-Schalter da. Ja, also man geht durch die Tür, wie Pascal schon erzählt hat, und das System sagt, hey, du hast was vergessen. Ja, solche Geschichten. Oder einfach vielleicht auch gucken, dass ein bisschen Geld zusammenkommt und dann auch mal ein wirklich größeres System bauen. Also wir denken schon, dass mit der Größe sich vielleicht noch das ein oder andere Problem auftut, aber nichts, was wir nicht in den Griff kriegen. Und es ist noch lang, also es ist eigentlich kein Ende in Sicht. Ich denke, wir werden da so lange dran arbeiten, wie wir die Zeit haben.
Das klingt aber jetzt alles nach Prototypen. Wer soll das denn nochmal benutzen oder soll das immer nur im Prototypenstatus bleiben?
Also der Gedanke stand natürlich schon im Raum, es irgendwie zum Final Release zu bringen, um es dann gegebenenfalls sogar zu vermarkten. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Sachen, sei es Kickstarter oder sei es von Baden-Württemberg ein Stipendium für Startup-Unternehmen. Da gibt es ja verschiedene Sachen, die wir uns auch schon ein bisschen angeschaut haben, aber jetzt noch keinen finalen Entschluss getroffen haben.
Also mein Vorschlag wäre, das so zu veröffentlichen, dass Leute einfach das selber einbauen können, wie sie es brauchen können. Ja? Also so wie das klingt, ist es relativ einfach, das nachzubauen. Die Software gibt es ja, dass man praktisch zur Verfügung stellen könnte, was es an Software gibt. Und ich denke, dass es so eventuell doch schnell Verbreitung finden könnte. Ja, also falls sie jetzt nicht irgendwie sagt, ja, ihr wollt jetzt eine Firma gründen und es dann auch verkaufen oder so.
Ja, also genau diese Verbreitungsgeschichte, wie du gerade gesagt hast, ist ja auch erstmal das, was das Projekt zurzeit daran hindert, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, durchzustarten oder irgendwie sowas, ja. Also ich meine, wir modifizieren ja zurzeit noch diese Möbelstücke mit und statten die mit unserem System aus. Und ich denke, wenn irgendwann vielleicht einmal der Zeitpunkt da sein sollte, wo dieses System von Haus aus, ja, sagen wir jetzt mal beispielsweise von IKEA aus, in diese Möbelstücke schon integriert ist, ja, also man Möbelstücke mit integriertem FIMES einfach schon kaufen kann, dann denke ich, ist auch irgendwann mal dann der Punkt erreicht, wo das System sich dann auch dementsprechend schnell verbreiten kann. Also zurzeit ist es wieder so eine Geschichte, sage ich mal, für Geeks oder für Leute, die da einfach Begeisterung mitbringen. Und klar kann man darüber reden, dann die von uns geschriebene Software und Anleitung und alles zu veröffentlichen, dass die Leute es für sich zu Hause nachbauen können. Da spricht eigentlich zurzeit überhaupt nichts gegen. Aber da wollen wir noch ein Stückchen weiter aus dem Prototypen-Status, glaube ich, rauskommen.
Ja, auch gerade, es gibt immer wieder Leute, die sagen, sowas kann man ja nicht veröffentlichen, wenn man nachher noch Geld damit verdienen will. Aber gerade bei dem Projekt, diese Starter-Kits kann man ja trotzdem immer noch verkaufen. Es gibt genug Leute, die dann sagen, sie wollen das nicht selber zusammenbauen, sie wollen Richtig. Das haben.
Genau.
Als ein Gerät. Also es gibt Projekte, wo es nicht so gut funktioniert, aber gerade bei dem hört sich das doch recht so an.
Richtig. Ich meine, das war ja bei uns im Prinzip dieselbe Geschichte. Wir hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, uns unsere Arduinos selber zusammenzubauen. Ja, da fehlt uns dann einfach ein bisschen das handwerkliche Geschick. Ja. Und ich denke, auf einem höheren Level gesehen ist es dann für Leute auch, denen dann vielleicht auch das handwerkliche Geschick oder Lust fehlt, so ein System dann in das Möbelstück einzubauen und es dann einfach schon eingebaut kaufen. Ja, also das ja, aber mal gucken, was die Zukunft bringt.
Sehr schön. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Also es ist jetzt ja noch so gut 7 Minuten haben wir Zeit. Pascal hat sich noch ein Lied gewünscht, das können wir vielleicht noch spielen. Haben wir denn noch was wir bisher komplett vergessen haben, was wir unbedingt noch erwähnen müssen?
Ich denke nicht. Also wie gesagt, kommt zur Evolution vorbei, kommt bei der MUM vorbei, Mobile and Ubiquitous Multimedia heißt es übrigens, ist vom 3. bis 6. Dezember hier in Ulm. Ja genau, dann später wird es irgendwann noch ein Paper bei uns von uns geben, das wird in der Precom hoffentlich veröffentlicht.
Ja.
Das sind so die nächsten Geschichten, wo man vielleicht mit FIMS in Kontakt treten kann, uns mal live oder die Kommode live sehen kann.
Bei Fragen und Interessen einfach immer bei uns melden.
Genau.
Also.
Mail schicken, auf der Website vorbeischauen, Video anschauen. Großer Spaß.
Radiosendung verbreiten.
Genau.
ja. Ja, diese Mobile and Ubiquitous Multimedia. Vielleicht schauen wir da auch mal als Dev Radio vorbei. Das hört sich auch nach einer interessanten Sendung an.
Das bestimmt.
Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Es ist Anfang des Monats, das heißt, das Chaos-Seminar steht wieder bevor. Nicht diesen Montag, sondern nächste Woche Montag. Hat jemand das Datum im Kopf? Da muss ich mal kurz meinen Kalender aufschlagen. Auf jeden Fall wird das Thema OpenBSD sein.
Wird dann der 11. wahrscheinlich sein, wenn es nicht nächsten Montag ist.
Richtig, der 11. Genau. Juni 2012 ist wieder Chaos-Seminar mit dem Thema OpenBSD, das Phil halten wird. Dazu ist natürlich wie immer jeder herzlich eingeladen. Einfach zur Uni kommen, H20 ist der Hörsaal im Gebäudekreuz O27. Wenn man es nicht findet, einfach durchfragen. An der Uni gibt es immer Leute, die einen den Weg zeigen können. Und die nächste Radiosendung, wie immer, ist in 2 Wochen. Ja, vielen Dank, Jens und Pascal, dass ihr da wart.
Kein Problem, war super.
Und dann sage ich mal Tschüss. Auch Tschüss an Hannes und Michi, die da waren.
Tschüss.
Mein Name ist Matu und bis in 2 Wochen wieder.
Ciao.
Ciao.
Tja.